Erwartet ihr etwas vom Herrn heute Abend? Seid ihr gekommen, um etwas von der Salbung mitzukriegen? Wisst ihr, die Salbung ist stets da, wenn wir uns im Namen Jesu versammeln, dann ist die Salbung da, um Dinge zu tun. Dann ist die Salbung da, um Dinge zu bewirken in deinem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben, für die Gemeinde, auf lange Sicht teilweise, glaube ich, dass die Salbung Dinge bewirken will. Wir denken oft viel zu kurzfristig. Wir denken oft viel zu sehr nur bis zu unserer Nasenspitze. Wir trachten oft nach Dingen, die einen unmittelbaren Nutzen haben, die einen unmittelbaren Wert haben und vergessen völlig, uns auszustrecken und zu trachten nach den Dingen, die vielleicht erst Jahre später kommen. Wann hast du zum letzten Mal in diesen Dimensionen gedacht? Wann hast du zum letzten Mal gedacht, das, was ich jetzt gerade tue, entscheidet über meinen Weg auf Jahre hinaus? Das, was ich heute tue, wenn ich heute meine Bibel lese, wenn ich heute meine stille Zeit mit dem Herrn habe, wenn ich heute zum Gottesdienst komme, damit stelle ich Weichen auf Jahre hinaus. Wann hast du zum letzten Mal so gedacht? Aber genau so ist es. Genau das geschieht, wenn du dich in den Dingen Gottes übst. Wenn du fest wirst in den Dingen Gottes. Wenn du gelehrt wirst in den Dingen Gottes. Genau das geschieht. Ich denke, wir können manchmal gar nicht abschätzen, wie sehr wir unser Leben bestimmen mit unseren heutigen Entscheidungen. Und die Salbung ist da, um dir diese Dinge klarzumachen einerseits und aber auch, um dich zu befähigen, göttliche Entscheidungen zu treffen, die deine Zukunft bestimmen werden. Die deine Zukunft zum Guten wenden können. Davon bin ich überzeugt. Wisst ihr, jeder von uns steht ein Stück weit in der Gefahr, nur bis zur Nasenspitze zu denken. Ich denke auch oft, was bringt mir da jetzt? Jetzt gerade, heute, besteht mein Leben nur aus heute. Nein, mein Leben besteht aus morgen, aus übermorgen, aus in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren, in vier Jahren. Und was ich heute tue, bestimmt das, was irgendwann einmal sein wird. Wisst ihr, zu viele Christen leben in dieser irrigen Vorstellung, dass Gott irgendwann einen Blitz vom Himmel fallen lässt und dann ist alles anders in ihrem Leben. Ich weiß nicht, woher diese Vorstellung kommt. Ich habe auch lange in dieser Vorstellung gelebt. Ich habe auch lange gedacht, wenn sich jemals etwas maßgeblich ändern soll in meinem Leben, dann muss Gott einen Blitz vom Himmel fallen lassen. Natürlich nicht einen buchstäblichen Blitz, aber er muss irgendetwas tun, von sich aus, souverän, damit sich etwas wirklich ändern kann in meinem Leben. Und das ist eine völlig falsche Vorstellung, die auch dem Wesen und der Aufgabe der Salbung völlig widerspricht. Denn dieser Blitz vom Himmel, könnte so sagen, ist ein für alle Mal geschehen, indem Gott den Heiligen Geist auf diese Erde gesandt hat. Und seitdem ist dieser Blitz in dir am Wirken. Du zitterst noch immer unter seiner Wirkung. Manchmal. Der Heilige Geist bewegt dich noch immer. Er will dich heute bewegen. Er will dich morgen bewegen. Er will heute wirken in deinem Leben. Er will morgen wirken. Er will übermorgen wirken. Und er will dich heute dazu bringen, Entscheidungen zu treffen, die dein Leben zum Guten ändern können. Preis dem Herrn. Wir reden über die Salbung. Letztes Mal haben wir die Salbung angeschaut im Leben von Saul. Saul war der erste König, der gesalbt wurde, über das Volk Israel König zu sein. Er tritt eigentlich etwas völlig Neues an, etwas, das es vorher noch gar nicht gab. Vor Saul gab es keinen König über Israel. Es gab Priester, es gab Propheten und zu dieser Zeit lebte gerade der Prophet Samuel. Und der Prophet Samuel kam und empfing von Gott den Auftrag, Saul zu salben zum König über Israel. Und diese Salbung befähigte Saul, König zu sein, etwas zu sein, was vor ihm noch niemand war, wo es kein Vorbild, kein Präzedenzfall gab, könnte man sagen, sondern wo das Rad neu erfunden werden musste. Und das konnte nur durch die Salbung geschehen, durch die übernatürliche Befähigung Gottes. Immer dann, wenn du versuchst, etwas zu tun und du hast als einziges Vorbild das, was die Welt macht, dann kann es nur schief gehen. Wenn du versuchst, für das Reich Gottes etwas Neues zu tun, etwas Neues anzureißen, etwas, das vor dir noch niemand gemacht hat, und du orientierst dich dabei an der Welt, wie es Saul ja hätte tun können, an den umliegenden Königen der umliegenden Nation, dann kann es nur schief gehen. Aber Saul hat Gott sei Dank sich auf die Salbung verlassen. Und die Salbung hat ihn sozusagen gelehrt, was es heißt, König zu sein. Und Saul war zumindest am Anfang seines Dienstes ein göttlicher, Gott wohlgefälliger König. Wir sehen oft nur die negative Seite von Saul, das Ende seines Lebens, wie er David, den neuen König, dann verfolgt hat und so weiter. Und vergessen dabei, dass er der erste auserwählte König Gottes war für Israel. Ich habe es letzten Mal schon gesagt, Saul, die Wahl Sauls war kein Zufall. Gott hat nicht Saul nur deswegen gewählt, weil David noch nicht geboren war oder noch nicht alt genug war, sondern da war eine Berufung auf dem Leben von Saul und die hätte andauern können. Und die Nachfolge von David hätte auch anders zustande kommen können, als sie dann zustande kam. Versteht ihr? Wir können niemals sagen, Saul musste fallen, damit David kommen konnte. Manchmal denken wir in solchen Kategorien. Ja, da müsse es passieren, damit Gott noch etwas Besseres hätte können bringen. Nein, 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 nein. Die Salbung hätte Saul befähigen können, das Richtige zu tun. Das Problem bei Saul war, dass er von einem bestimmten Zeitpunkt an sich nicht mehr auf die Salbung verließ, die ihn am Anfang dazu befähigt hat, König zu sein, sondern dass er irgendwann Oberwasser bekam und dachte, ja, jetzt habe ich es im Griff, oder? Wer ist denn der Samuel, dass er müsste ich hoch zum Opfer bringen? Das kann ich auch, ich bin schließlich auch gesalbt. Hier siehst du auch, wie wichtig es ist, die verschiedenen Salbungen zu unterscheiden. Saul war König, Samuel war nicht König, aber Saul war kein Prophet, Saul war kein Priester, er war nicht autorisiert, das Opfer nahezubringen, das war Samuel. Derselbe Heilige Geist war auf beiden. War derselbe Heilige Geist, der beide gesalbt hatte, Samuel zum Propheten, Saul zum König, aber beide hatten unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Funktionen. Der eine brachte das Opfer dar, weissagte, salbte neue Leute zum König etc. Der andere funktionierte in einem Amt, in einem politischen und religiösen Amt, nämlich dem des Königs über das Volk Gottes. Unterschiedliche Aufgaben. Das werden wir noch häufiger sehen im Zusammenhang mit der Salbung. Nun, wir kommen heute Abend zur Salbung Davids. Und dazu lesen wir, ich lese euch wieder einen ganzen Abschnitt aus der Schrift vor, aber diesmal ist es nur ein Kapitel und es ist ein bisschen weniger als letztes Mal, also ihr braucht keine Angst zu haben, dass ich hier wieder die halbe Bibel rezitieren muss. Es ist 1. Samuel, Kapitel 16. 1. Samuel, Kapitel 16, Davids Salbung zum König heißt es hier. Und damit wir den Zusammenhang haben, lese ich das einfach mal am Stück vor. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Die Zeit war gekommen, dass Samuel sein Horn wieder füllen musste mit Öl. Die Salbung zog weiter, könnte man sagen. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Es ist nicht interessant, dass der Herr zu Samuel zwar genau sagt, wo er hingehen soll und in welche Familie er gehen soll und dass es einer von den Söhnen Isais sein würde, aber er sagt ihm nicht, welcher. Gott wollte auch Samuel weiterbringen. Er wollte nicht nur einen neuen König gesalbt haben, sondern er wollte auch, dass Samuel etwas lernte. Auch für den alten Mann Gottes, für den alten Propheten Israels gab es noch etwas zu lernen, wie wir gleich sehen werden. Und Samuel antwortete, wie kann ich hingehen? Wenn Saul es hört, so wird er mich umbringen. Klingt das nach Menschenfurcht? Amen. Gut, ich meine, versteht mich bitte nicht falsch. Ja? Wir überheben uns hier nicht über die biblischen Figuren, sondern wir studieren ihr Leben. Wir studieren ihre Stärken, ihre Schwächen. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sage, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Also er zeigte ihm einen kleinen Trick mit anderen Worten. Und lade Isai zum Schlachtopfer und ich werde dir zu erkennen geben, was du tun sollst. Und du sollst mir den salben, den ich dir nennen werde. Schritt 1, Schritt 2. Schritt 2 sage ich dir dann, wenn du bist. Vers 4. Und Samuel tat, was der Herr geredet hat und kam nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm aufgeregt entgegen und sagten, bedeutet dein Kommen Friede? Hätte ja sein können, dass der Prophet Samuel gekommen war, um Gericht auszusprechen. Und er sprach, ja, Friede. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Und es geschah, als sie kamen, sah er den Eliab und meinte, gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Auch hier, sehr interessant, ich habe ihn verworfen. Das heißt, Gott hat sich durchaus überlegt, diesen, den ältesten Sohn von Isai, zu nehmen als nächsten König. Er hat es in Betracht gezogen. Sonst würde hier nicht stehen, ich habe ihn verworfen. Er hat sich diese Söhne Isais genau angeschaut und er hat nicht einfach gesagt, ja, den Jüngsten nehmen wir. He? Wir wollen den Ältesten demütigen. Er ist sowieso ein bisschen hochmütig geworden. Und deswegen nehmen wir gerade den Letzten, oder? Der Kleinste, der sowieso immer zu kurz gekommen ist, den nehmen wir. Nein. Sondern Gott hat etwas gesehen in diesem ältesten Sohn, wo er sagen musste, der eignet sich nicht, der nächste König Israels zu werden. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Ich glaube, das war die Lektion, die Samuel lernen sollte. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Aber er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Dann ließ Isai Schamma vorübergehen. Er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und Isai ließ seine 7 Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel fragte Isai, sind das die jungen Leute alle? Er antwortete, der Jüngste ist noch übrig, siehe, er weidet die Schafe. Obwohl Samuel vermutlich den Auftrag gegeben hatte, ich will alle Söhne sehen, hielt Isai es nicht für nötig, David zu bringen. Er hielt es für völlig unmöglich, dass dieser der nächste König sein könnte. Er hielt es für unmöglich, dass Samuel ihn meinen könnte. Er wusste ja wahrscheinlich noch gar nicht, um was es genau ging. Und Samuel sagte zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn der ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Wie muss es ihnen wohlgegangen sein dabei? Sie waren alle versammelt, der Vater war dabei, andere Leute aus dem Dorf waren dabei und der Prophet Samuel salbt den Jüngsten aus der Familie zum nächsten König Israels. Natürlich war das eine Demütigung, aber sie hatten die Wahl, wie sie damit umgingen. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Vers 14, aber der Geist des Herrn wich von Saul. Und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Nun, vielleicht werde ich irgendwo am Rand heute Abend noch etwas sagen über diesen bösen Geist vom Herrn, in Anführungszeichen. Ich denke, wir wissen im Allgemeinen, dass ein böser Geist nicht vom Herrn kommen kann. Obwohl es hier steht, und es steht mehrmals da. Ich weiß noch nicht genau, wie der Herr mich heute Abend führt. Vielleicht werde ich kurz erklären, warum es vermutlich nicht so sein kann oder dass wir das nicht so verstehen dürfen. Und die Knechte Sauls sagten zu ihm, sieh, ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Unser Herr befehle seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der die Zither zu spielen weiß. Und es wird geschehen, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, so wird er mit seiner Hand spielen und es wird besser mit dir werden. Und Saul sagte zu seinen Knechten, seht euch nach einem Mann für mich um, der gut spielen kann, und bringt ihn zu mir. Und einer von den jungen Männern antwortete, siehe, ich habe einen Sohn des Bethlehemiters Isai gesehen, der die Zither zu spielen weiß, ein tapferer Mann, tüchtig zum Kampf und des Wortes mächtig. Auch interessant. Von guter Gestalt, und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. Da nahm Isai einen Esel und belud ihn mit Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböckchen und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, lass doch David in meinen Dienst treten, denn er hat Gunst gefunden in meinen Augen. Und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Zither und spielte darauf mit seiner Hand und Saul fand Erleichterung und es ging ihm besser und der böse Geist wich von ihm. Soweit diese Geschichte. Und anhand dieses Kapitels werden wir heute Abend einige Dinge anschauen im Zusammenhang mit der Salbung, die wichtig zu verstehen sind. Punkt A. Die Salbung hat nichts mit äußeren Dingen zu tun. Wir haben gesehen, dass der Prophet Samuel hier selbstredend davon ausging, dass es der erste der Söhne Isai sein würde, der Erstgeborene, der Größte, der Älteste, vielleicht auch der, der vom Natürlichen her am ehesten in Frage gekommen wäre. Lass uns Vers 6 und 7 nochmals lesen aus diesem Kapitel. Und es geschah, als sie kamen, sah er den Eliab und meinte, gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs. Erinnert ihr euch, was Saul ausgezeichnet hatte, was es über ihn hieß, dass er einen Kopf größer war als ganz Israel? Und dass er ein gut aussehender Mann war, der schönste Mann in Israel, Mr. Israel? Erinnert ihr euch? Samuel war kurz davor, ein zweites Mal einen solchen zu salben. Ein zweites Mal einen solchen zu wählen. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Das ist ein ganz wichtiges allgemeines Prinzip, das wir uns unbedingt merken müssen. Nicht nur im Zusammenhang mit der Salbung, sondern überhaupt im Zusammenhang mit der Beurteilung von Menschen. Wir schauen sehr oft auf das, was vor Augen ist. Ja, wir können ja gar nicht anders. Wir sehen nur das, was vor Augen ist. Es sei denn, der Herr offenbart uns etwas, was nicht vor Augen ist. Es sei denn, der Herr offenbart uns etwas vom Herzen eines Menschen. Oder wir lernen einen Menschen so gut kennen, dass wir nicht mehr von dem Äußeren geblendet oder abgestoßen werden, je nachdem, wie der Fall liegt, sondern dass wir sein Herz kennenlernen. Dass wir sehen, der hat etwas in seinem Herzen, was entweder sehr gut ist oder was schlecht ist. Es gibt Menschen, die sehen super gut aus, die sind absolut talentiert für was weiß ich, für alles Mögliche. Und du kannst sie nicht brauchen, weil sie einen schlechten Charakter haben. Weil sie falsche Motive haben. Weil sie durchtrieben sind von einem Drang, sich selbst zu verherrlichen. Sich selbst darzustellen. Ehre für sich selbst zu suchen. Nun, wenn wir nur auf das Äußere schauen, dann neigen wir natürlich dazu, solche Leute nicht richtig zu beurteilen und sie einfach zu nehmen, weil sie viel hermachen. Und das ist nicht nur in der Welt so, meine Lieben. Dieser Fehler wird auch in der Gemeinde, im Leib Christi, immer und immer wieder gemacht. Leute, die nur auf der Bühne stehen, weil sie gut aussehen, weil sie gut singen können, weil sie dies und jenes können, weil sie vielleicht schon mal Fernsehstars waren oder was auch immer. Das sind nicht Dinge, die jemanden qualifizieren für den Dienst im Reich Gottes. Aber auch das Umgekehrte ist wahr. Wir neigen auch dazu, Leute, die vom Äußeren zum Beispiel nicht sehr viel hermachen, zu denken, ja, graue Kirchenmaus. Vielleicht kann der Herr die nicht wirklich brauchen. Aber wir verpassen dabei das, was im Herzen ist. Und ich kenne viele Leute, wenn du sie siehst, der erste Eindruck ist nicht überwältigend, aber wenn du sie besser kennenlernst, wenn du ihre Treue siehst, wenn du ihre Hingabe siehst, wenn du ihr Herz kennenlernst, das, was sie in ihrem Herzen haben, dann wirst du überzeugt davon, dass der Herr einen Plan hat, dass der Herr eine Berufung hat für sie. Dann übernimmst du mehr und mehr diese Sicht des Herrn, wie er Menschen sieht. Nun, Samuel in diesem Fall hier konnte natürlich nicht noch eine lange Kennenlernphase hier einbauen, um herauszufinden, wie diese Leute sind, sondern er brauchte quasi ein Wort der Erkenntnis. Er musste vom Herrn instantly, also sofort wissen, was hier los war, wie er diese Leute einordnen sollte. Und der Herr hat ihm das ja auch gegeben. In Römer 2, Vers 16 sagt Paulus etwas, das sehr ähnlich lautet. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet, nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Gott wird eines Tages das Verborgene der Menschen richten. Die Absichten, die Motive des Herzens. Nicht das, was jemand äußerlich zum Besten gegeben hat. Nicht das, was jemand dem Schein nach dargestellt hat oder war oder ausgefüllt hat, sondern das, was tatsächlich in seinem Inneren verborgen war. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da zum Teil staunen werden, wenn wir Zeugen werden dieses Gerichts in Anführungszeichen, wenn Gott, wie Paulus hier sagt, das Verborgene der Menschen richtet. Und wisst ihr, an diesem Tag wird das Verborgene nicht mehr verborgen sein. An diesem Tag wird das Verborgene nicht mehr verborgen sein. Und das sollte uns ein bisschen mit Furcht und Zittern erfüllen, zu wissen, dass ein Tag kommen wird, wo Gott das Verborgene richten wird. Sollte uns das nicht antreiben dazu, jetzt schon auf das Verborgene zu achten? Jetzt schon auf die inneren Werte zu achten und nicht so sehr auf die äußeren? Sollte uns das nicht klar machen, dass die inneren Werte, das Verborgene letztlich das Entscheidende ist? 1. Petrus 3, Vers 4. Sondern der verborgene Mensch des Herzens, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Das ist es, was vor Gott gilt. Der innere Mensch, der verborgene Mensch des Herzens. Und der verborgene Mensch des Herzens, der Zustand deines inneren Menschen, ist das, was dich letztlich dazu qualifiziert, gesalbt zu werden oder nicht. Versteht ihr, Gott hält nicht Ausschau nach Menschen, die sowieso schon begabt sind, um ihre Begabung noch mehr zu salben und noch mehr zu fördern. Das ist nicht das primäre Ziel Gottes. Wenn das zusammenkommt, mit einem reinen Herzen, mit einer guten Motivation, dann preist dem Herrn. Aber wenn es nicht zusammenkommt mit dem, dann wird der Herr seine Salbung nicht draufgeben. Der Herr ist nicht verpflichtet, unsere Bemühungen zu salben. Unser Können, unser Studiertsein, unseren Intellekt, unsere Redegewandtheit, was es auch sein mag. Der Herr ist nicht verpflichtet, das zu salben. Wenn wir nur das haben, stehen wir mit abgesägten Hosenbeinen da. Wenn wir nur das haben. Wenn es zusammenkommt mit reinen, guten, aufrichtigen Absichten des Herzens, dann kann der Herr salben. So wie er David schließlich gesagt hat. Wir sehen etwas weiteres hier im Leben von David. Und zwar, dass David verborgen war. Er war sehr unscheinbar. Er schien nicht der Erste zu sein, den man nehmen würde. Er war so verborgen, dass er gar nicht anwesend war zuerst. In Vers 11, Kapitel 16 heißt es, und Samuel fragte Isai, sind das die jungen Leute alle? Hast du nicht noch mehr Söhne? Er antwortete, der Jüngste ist noch übrig. Siehe, er weidet die Schafe. Ich hielt es nicht für nötig, ihn einzuladen. Und Samuel sagte zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Die Tatsache, dass jemand jetzt noch verborgen ist, vielleicht, dass du jetzt noch verborgen bist, bedeutet nicht, dass du keine Berufung hast. Die Tatsache, dass du jetzt noch irgendwo unscheinbar ein paar Schafe hütest oder etwas Vergleichbares tust, sagt absolut nichts aus über den Plan Gottes mit deinem Leben. Deine Verborgenheit, die jetzt noch Tatsache ist, bedeutet nicht, dass es immer so bleiben wird. Nur weil du jetzt noch nicht gesehen wirst, gehört wirst, anerkannt wirst, heißt das nicht, dass das nicht eines Tages völlig anders sein kann. Wenn du dir die Laufbahn von David anschaust, das war eine Karriere sondergleichen. Vom Hirtenjungen zum König. Er war nicht aus einer adligen Familie. Er war nicht aus einer reichen, hochgeborenen Familie. Er war ein einfacher Hirtenjunge. Menschlich gesehen hatte er wenig Qualifikationen mitzubringen, vermutlich. Er war verborgen. Jesaja 49, die Verse 1 und 2. Hier lesen wir auch etwas über Verborgenheit. Hört auf mich, ihr Inseln, und horcht auf, ihr Völkerschaften, die ihr von fernher seid. Der Herr hat mich berufen vom Mutterleib an, hat von meiner Mutterschoß an meinen Namen genannt. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, hält mich versteckt im Schatten seiner Hand. Und er hat mich zu einem geschärften Pfeil gemacht, hat mich verborgen in seinem Köcher. Wie oft haben diese Verse mir Trost gegeben? In Zeiten, wo ich wusste, ich habe eine Berufung, aber niemand hat meine Berufung gesehen. In Zeiten, wo ich gerne gepredigt hätte vor vielen Menschen, aber niemand wollte mich einladen, niemand wollte meine Predigten hören, niemand wusste überhaupt, dass ich predigen wollte. Und diesen Vers habe ich oftmals bekannt, wenn ich frustriert war über diese Situation. Ich habe gesagt, der Herr hat mich berufen, vom Mutterleib an, hat von meiner Mutterschoß an meinen Namen genannt. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, hält mich versteckt im Schatten seiner Hand. Und er hat mich zu einem geschärften Pfeil gemacht, hat mich verborgen in seinem Köcher. Wenn du das für dich annehmen kannst, dann bist du dadurch getröstet. Dann weißt du, der Tag wird kommen, wo Gott diesen Pfeil abschießen wird. Weißt du, die Pfeile, die der Herr in seinem Köcher hat, die stecken da nicht einfach nur so ein bisschen rum, sondern diese Pfeile wird er benutzen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Dieses Verstecktsein, Verborgensein im Schatten seiner Hand bedeutet nur, dass er dich einmal loslassen wird, dass er dich einmal aussenden wird, dass er dich einmal abschießen wird. Und es bedeutet, wenn du so willst, dass der Herr dich jetzt noch schützt. Ich habe mich dann manchmal gefragt, ja, warum ist das denn so? Herr, warum schießt du mich denn jetzt noch nicht ab? Warum muss ich denn jetzt noch im Köcher stecken? Vielleicht befindest du dich gerade in dem Prozess, wo es heißt hier, er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Das passiert nicht von heute auf morgen. Niemand wird mit einem Mund geboren, der scharf ist wie ein Schwert. Vielleicht zum Negativen, aber nicht zum Positiven. Wenn du ein scharfes Schwert sein willst in der Hand des Herrn, da musst du geschliffen werden. Das bist du nicht einfach so. Und die Salbung hat etwas damit zu tun. Die Salbung hat etwas mit diesem Schärfungsprozess zu tun. Versteckt im Schatten seiner Hand. Mit der Zeit habe ich gelernt zu verstehen, dass es einen Sinn hat, warum der Herr mich noch in seiner Hand versteckt hält. Und ich glaube, ein Stück weit hält er mich immer noch versteckt. Nein, ich weiß, dass es so ist. Wir haben einmal eine Weissagung, eine Prophetie bekommen von einer Frau Gottes aus Amerika. Und sie hat uns beiden gesagt, wir sind irgendwie verborgen unter dem Schatten seiner Flügel. Aber der Zeitpunkt würde kommen, hat sie gesagt, und zwar suddenly, plötzlich, wie wird ein Pfeil abgeschossen? Das ist nicht etwas, wo du in Zeitlupe siehst, jetzt nimmt er den Pfeil aus dem Köcher. Jetzt spannt er den Bogen. Sondern das geht schnell. Und der Pfeil ist weg. Lass es dich nicht verdrießen, dass du vielleicht noch in seinem Köcher steckst. Es hat einen Sinn. Es hat einen Sinn. Lass die Salbung an dir arbeiten während dieser Zeit. Lass es zu, dass die Salbung dich noch schärfer macht. Dass die Salbung dich zu einem brennenden Pfeil machen kann. Wisst ihr, in der Antike gab es verschiedene Arten von Pfeilen. Es gab, wie Paulus auch beschreibt im Epheserbrief, wenn er da von den brennenden Pfeilen des Bösen redet. Ja. Es gab verschiedene Pfeile in der Antike, und zwar normale Pfeile, die einfach einen Schaft hatten und eine Spitze und die einfach verletzen konnten, wenn sie getroffen haben. Dann gab es die brennenden Pfeile, die waren mit Pech oder irgendetwas getränkt und brannten bereits, als sie abgeschossen wurden. Aber dann gab es die ganz fiesen Pfeile, nämlich Pfeile, die einen Hohlkörper hatten als Schaft, und in diesem Hohlkörper verbarg sich eine Flüssigkeit, die beim Aufprall anfing zu brennen. Und wenn ein solcher Pfeil ins Lager, ins feindliche Lager eintraf, dann hast du zuerst nichts gesehen. Aber sobald der Pfeil aufprallte, entfachte das Feuer. Vielleicht wirst du ein solcher Pfeil sein, in der Hand des Herrn. Auf jeden Fall wirst du ein wirksamer Pfeil sein, wenn du auf den richtigen Zeitpunkt wartest. C. David war und blieb Teil seiner Familie. Trotzdem er gesalbt war. In Vers 13 lesen wir, da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Nun, dieses mitten unter seinen Brüdern bedeutet nicht nur, dass sie alle zuschauen mussten, wie der kleine Bruder gesalbt wird, sondern mitten unter seinen Brüdern, ich habe extra nachgeschaut in meiner Bibel, wie oft diese Formulierung mittenunter vorkommt in der Bibel und was sie im Einzelnen bedeutet oder wie sie meistens verwendet wird. Mittenunter. Mittenunter bedeutet in den allermeisten Fällen sehr nah an etwas dran sein. Mittendrin sein. Zum Beispiel in 1. Könige 6, Vers 13 haben wir eine solche Stelle, wo Gott sagt, und ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und werde mein Volk Israel nicht verlassen. Das wäre so, wie wenn ich mich jetzt da hinstellen würde auf diesen Stuhl, dann wäre ich mitten unter euch und würde so weiter predigen, mitten unter euch. Oder Matthäus 13, Vers 25, ein Gleichnis von Jesus. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Was bedeutet mitten unter? Mitten unter den Weizen. Mittendrin. Mittendrin. Hebräer 1, Vers 9. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Und diese Formulierung vor deinen Gefährten lautet im Griechischen paratus metochus. Und das bedeutet nicht vor deinen Gefährten, sondern mitten oder im Beisein all deiner Teilhaber. Mittendrin. Was will ich damit zum Ausdruck bringen? David, als er gesalbt wurde, und es heißt hier in Vers 13, dass der Geist des Herrn sofort an jenem Tag über ihn kam. David wurde mitten unter seinen Brüdern gesalbt. Und das Nächste, was er tat, war nicht, dass er überall herumlief und sagte, ich bin der neue König von Israel, glory, 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 victory, victory. Nein, sondern er blieb unter seinen Brüdern. Er hütete, wie wir später sehen werden, wenn wir weiterlesen, er hütete weiter die Schafe. Er meldete keinen Anspruch daran an, dass Isai, sein Vater, ihn aber jetzt ein bisschen anders behandelt. Also jetzt, ich möchte jetzt das Zimmer vom Jama überholen, mindestens. Nein, sondern er blieb David, der jüngste Sohn Isais. Er blieb auch unter seinen Brüdern, mittendrin, in der Gemeinschaft seiner Brüder. So viel an ihm lag, er suchte keinen Streit mit ihnen. Als er dann später kam, während drei von ihnen bereits im Krieg waren, gegen Goliath kämpfen sollten, was sie dann nicht gemacht haben, da dachten sie, als David seinen Mund auftat, ja, du bist ein bisschen überheblich. Gang du lieber wieder zu deinen Schaf. Aber das war nicht von David ausgekommen, sondern sie machten ihm diesen Vorwurf. Er tat nur das, wozu er gesalbt war. Aber beachte, dass die Salbung in seinem Leben ihn erst einmal zu einem besseren Sohn Isais machte. Zu einem noch besseren Schafhirten. Wie wir auch schon bei Saul gesehen haben. Er fand seine Esel wieder, die entlaufenen Esel seines Vaters. Die Salbung befähigte ihn, das, was er bereits am Tun war, noch besser zu tun. Er wurde nicht sofort König. Bei David dauerte es einiges länger als bei Saul, bis er König wurde. Die Leidensgeschichte, die Odyssee, die David durchmachte, bis er tatsächlich König war, von dem Zeitpunkt an, wo er gesalbt war, ist enorm. Es dauerte Jahre, bis er König wurde, bis er auf dem Thron saß. Das Ganze fing an mit dem Kampf gegen Saul und hatte noch andere Etappen. Es dauerte. Davids nächste Station, der Mann, der vor ihm gesalbt war. Nachdem er sich in seiner Familie weiter untergeordnet hatte, weiter bewährt hatte, weiter Sohn war, war die nächste Station noch lange nicht der Thron, sondern die nächste Station war der Mann, der vor ihm gesalbt war. Völlig unabhängig von dem, was Samuel mit David getan hatte, kommt David schließlich an den Königshof. In den Versen 19 und 21, Kapitel 16, lesen wir, da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. Vers 21, so kam David zu Saul und diente ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Warum hatte Saul David bestellt an den Königshof? Weil er jemanden brauchte, der ihm Linderung verhalf wegen diesem bösen Geist. Es ist ein sehr interessanter Zusammenhang hier. Der Geist Gottes wich eigentlich in dem Moment von Saul, wo David gesalbt worden war. Wir lesen das unmittelbar nacheinander. Nun, vielleicht kann das eine Erklärung sein für diesen bösen Geist. Was denkst du, passiert im Augenblick, wo jemand, der einmal gesalbt war, nicht mehr gesalbt ist? Was passiert in diesem Augenblick? Eine große Leere tritt ein. Davon bin ich absolut überzeugt. Nun, ich habe das noch nie erlebt, Gott sei Dank nicht. Ich werde es auch nicht erleben. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, es wird eine große Leere eintreten, in dem Moment, wo du merkst, die Salbung Gottes ist weg. Ich kann nicht mehr predigen, ich kann nicht mehr regieren, ich kann meine Regierungsgeschäfte nicht mehr ausüben, alles läuft mir aus den Fingern. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein für Saul? Nachdem Samuel ihm gesagt hat, es ist fertig, es gibt kein Zurück mehr, das Königtum wird vor dir weichen. Und wenn der Prophet so zu dir gesprochen hat, dann konntest du sicher sein, es gab kein Aber mehr. Nun, Gott sei Dank leben wir heute in der Zeit der Gnade. Ich denke, wir hätten alle schon Ähnliches verbrochen wie Saul. Und die Salbung könnte von uns gewichen sein. Diese Dinge dienen uns als Exempel, als Beispiel, als warnende Beispiele. Die Gnade bewahrt uns davor, so zu fallen. Obwohl, ultimativ gesprochen, kann einem das auch heute noch passieren. Machen wir uns nichts vor. Du kannst den Bogen überspannen und die Salbung weicht von dir. Das ist möglich, haben wir immer wieder gesehen, im Leben von Männern und Frauen Gottes. Deswegen, um Linderung zu bekommen von diesem bösen Geist, holte Saul David an den Königshof. Lasst uns die Auswirkungen der Salbung studieren. Die Auswirkungen der Salbung im Leben von David. Punkt A. Die Salbung verändert Dinge in der geistlichen Welt. Wieder sind wir hier bei diesem Vers oder bei dieser Problematik. Vers 23. Und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Zither und spielte darauf mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung und es ging ihm besser und der böse Geist wich von ihm. Hier ist ein weiterer Hinweis darauf, der uns vielleicht erklärt, was es mit diesem bösen Geist auf sich haben kann. War David von Gott gesalbt? Spielte David die Zither unter der Salbung Gottes? Warum wich der böse Geist, wenn David spielte? Wegen der Salbung. Kann dieser böse Geist gleichzeitig von Gott gekommen sein? David spielte unter der Salbung Gottes und der böse Geist musste weichen, der aber von Gott gekommen war. Das ist eine Absurdität in sich. Gott salbt nicht jemanden dazu, böse Geister wegzutreiben, die Gott selbst geschickt hat. Warum heißt es denn hier, dass dieser böse Geist von Gott kam? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Leute damals einfach in ihrem Horizont, in ihrem Wissen über Gott, in ihrem Wissen über den Teufel nicht fassen konnten, dass es zwei verschiedene Quellen gab. Aber ich möchte da jetzt nicht ins Spekulieren kommen. Aber eins ist sicher, wenn jemand, der unter der Salbung Gottes die Zither zupft, einen bösen Geist wegtreiben kann, dann kann dieser böse Geist in dem Moment nicht vom selben Gott kommen. Das wäre absurd. Die Salbung verändert Dinge in der geistlichen Welt. Ein normaler Saitenspieler, ohne die Salbung Gottes, hätte er auch einen bösen Geist vertreiben können? Wohl kaum. Siehst du, hier ist ein wichtiger Unterschied im Zusammenhang mit Musik. Ich kann mich erinnern, als ich noch nicht gläubig war, gab es auch bestimmte Arten von Musik, die ich hörte, wenn es mir schlecht ging. Bestimmte Arten von Musik, wenn ich nicht wollte, dass es mir weiter schlecht ging. Es gab auch Musik, die ich hörte, wenn ich wollte, dass es mir noch schlechter ging. Ja? Gab es auch. Aber es gab auch Musik, die ich hörte, wenn ich wollte, dass es mir nicht mehr so schlecht ging. Zum Beispiel Reggae. Reggae hat so eine bestimmte positive Grundstimmung, die meistens rüberkommt. Aber das hat nicht wirklich gereicht, um mich rauszuholen aus der Depression. Es hat es ein bisschen gelindert. Es hat meine Stimmung ein bisschen aufgehellt. Ich habe ein bisschen mehr über Liebe, über Rasta und über Dreadlocks und über Smoking Pot oder was auch immer nachgedacht in diesem Moment. Und nicht mehr so sehr über meine abgründigen Weltuntergangsphilosophien. Aber das war auch schon alles, ja. Aber als ich gläubig geworden bin, habe ich gelernt, Musik mir zur Hilfe zu nehmen, um meine Stimmung zu verändern. Nicht, weil ich einen bösen Geist hatte. Du kannst auch betrübt sein, zum Beispiel. Dem kannst du Abhilfe tun, indem du die richtige Musik hörst. Von Gott gesalbte Musik, Musik, die unter der Salbung zustande gekommen ist, ist in der Lage, Dinge zu bewirken, die göttlich sind. Das ist der Unterschied zwischen gesalbter und nicht gesalbter Musik. Jemand, der nicht gesalbt ist, auch im christlichen Sinne, jemand, der zwar christliche Musik macht, aber nicht gesalbt ist, dazu wird nichts bewirken für Gott. Er kann vielleicht schöne Musik machen, aber sie wird keine Auswirkungen haben im geistlichen Sinn. Die Salbung aber verändert Dinge in der geistlichen Welt zuallererst. Geht ihr mit mir eins, dass die Dinge zuerst im geistlichen Bereich verändert werden müssen? Wir packen die Dinge nie an der Oberfläche an, sondern wir wissen, die allermeisten Probleme haben eine tiefere Wurzel und diese Wurzel ist geistlich. B. Die Salbung rückt Dinge ins richtige Licht. Aus dieser Veränderung in der geistlichen Welt heraus geschehen weitere Dinge. Kapitel 17, Vers 26. Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen: Was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Warum konnte David solches sagen? Warum konnte er mit einer solchen Zuversicht, mit einer solchen Kühnheit gegen Goliath reden, gegen Goliath auftreten? Warum konnte er das? Weil er ein großes Maul hatte? Weil er sowieso von Natur aus ein bisschen überheblich war? Nein, sondern weil er kurze Zeit davor von Samuel gesalbt worden war. Es wäre ihm nicht in den Sinn gekommen, das zu tun, ohne die Salbung Gottes. Die Salbung rückt Dinge ins richtige Licht. Siehst du, all diese anderen Leute, die da waren, hatten eine völlig falsche Perspektive. Sie sahen einen Goliath, sie sahen einen Riesen, fast 3 Meter groß, größer als alle anderen, ein Koloss von einem Mann. Und das schüchterte sie so ein, dass sie sich nicht vorstellen konnten, wie man gegen so etwas ankommen kann. Wenn jemand eine ungesalbte Perspektive hat, dann ist es meistens eine Sichtweise von Niederlage, von Versagen, von Angst, von Furcht. Aber das ist nicht die Perspektive, die Gott haben möchte, dass wir sie haben, sondern Gott möchte uns durch die Salbung eine Perspektive geben, die mit seiner Sicht der Dinge übereinstimmt. Und dann klingt das so, wie wir David hier reden hören. Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhüllt? Ein weiteres Beispiel dafür finden wir in Vers 36, wo David jetzt vor Saul steht und seine Mission, nämlich Goliath zu töten, erst einmal ein bisschen erklären muss. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. David wusste genau, was er tun konnte, weil er gesalbt war. David wusste durch die Salbung, genauso wie er den Bären und den Löwen erschlagen hatte, würde er auch diesen gottlosen, unbeschnittenen Philister erschlagen. Warum wusste er das? Warum konnte er das mit solcher Zuversicht sagen? Wegen der Salbung. Der natürliche Sinn, das natürliche menschliche Denken kommt nicht auf solche Ideen. Wir neigen dazu, dauernd zu vergessen, welche Siege wir bereits errungen haben für den Herrn. Wisst ihr, ich habe schon einige Bären in meinem Leben erschlagen. Ich habe schon einige Löwen erschlagen, bildlich gesprochen. Aber der Teufel bringt es immer wieder einmal fertig, mich das alles vergessen zu lassen. Um mir ein Denken einzuflößen oder anzubieten. Hast du ja noch nie geschafft. Alles viel schwierig, viel zu groß. Und dann kommt der Heilige Geist und erinnert mich daran, weißt du noch das? Weißt du noch damals? Weißt du noch, wie wir es dort geschafft haben? Weißt du noch, hast du dich noch an den Bär erinnert? Hast du dich noch an den Leu erinnert? Da gab es schon einige. Und dann weiß ich wieder, preis dem Herrn, genauso wie ich diesen Bären und jenen Löwen erschlagen habe, wird auch dieser gottlose Philister ins Gras beißen. C. Die Salbung bringt Ermutigung. Du könntest sagen, die Salbung rückt Dinge ins richtige Licht. Das hat David erst einmal selbst ermutigt. Aber die Salbung ermutigt auch andere. Und David sagte zu Saul, niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Siehst du, wenn du durch die Salbung eine neue Perspektive gewonnen hast für die Umstände, dann bist du auch in der Lage, andere zu ermutigen, anderen dieselbe Perspektive zu vermitteln. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Hier werden Leiter geboren. Hier werden Anführer geboren. Durch die Salbung. Nicht durch Leiterschaft, Schulung oder Seminare oder was weiß ich, sondern durch die Salbung. Indem du eine neue Perspektive bekommst für die Dinge, nämlich die Sichtweise Gottes. D. Die Salbung befähigt dazu, Dinge im Namen des Herrn zu tun. Kapitel 17, Vers 45. Und David antwortete dem Philister, jetzt steht er bereits vor ihm, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert, ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Halleluja. Die Salbung befähigt uns, Dinge im Namen des Herrn zu tun. Siehst du, der Name des Herrn ist nicht eine Formel, die wir benutzen können. Wir tun es im Namen Jesus, deswegen muss es uns gelingen. Es wird uns überhaupt nichts gelingen, wenn wir nur den Namen Jesus gebrauchen, weil wir es irgendwo mal gehört haben. Sondern die Salbung befähigt uns, im Namen Jesu Dinge zu tun. Es ist reine Vermessenheit, wenn du im Namen Jesu einen Toten aufwecken willst, aber die Salbung dazu nicht hast. Das ist eine Schulnummer zu groß. Wenn du die Salbung nicht hast dazu, und es ist keine Schande, diese Salbung nicht zu haben, wenn du sie eben noch nicht hast. Dann hast du sie noch nicht. Arbeite daran. Preis dem Herrn. Wollen wir Dinge tun im Namen des Herrn? Dann lasst uns auch das Ganze abdecken mit der nötigen Salbung. E. Die Salbung bringt Erfolg im natürlichen Bereich. Wir arbeiten uns langsam vor. Zuerst haben wir von den geistlichen Dingen gesprochen. Jetzt sehen wir, dass die Salbung Erfolg bringt im natürlichen Bereich. Kapitel 17, Vers 51. Und David lief und trat zu dem Philister, nahm dessen Schwert, zog es aus seiner Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie. Ihr ganzes Vertrauen ruhte auf diesem Goliath. Sie hatten einen einzigen Mann, einen einzigen Superstar. Und als der weg war, ging gar nichts mehr. Und die Salbung hat David dazu befähigt, das, was er zuerst gesehen hat, das, was er dann ausgesprochen hat, womit er andere ermutigt hat, schließlich auch zu tun und zu vollenden. Die Salbung hat ihn dazu befähigt. Nicht seine Dreistigkeit, nicht sein jugendlicher Übermut, nicht weil er so klein war und zu demütig war, sondern weil er gesalbt war. Deswegen konnte er Goliath mit einer Steinschleuder erschlagen. Kapitel 18, Vers 5. Und David zog in den Kampf, und wohin immer Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Warum? Weil er zuvor Goliath erschlagen hatte? Nein, weil er immer noch gesalbt war, weil er unter derselben Salbung weiterlief, wie in der Salbung, die Salbung, wie er Goliath erschlagen hat. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute, und er war beliebt bei dem ganzen Volk und auch bei den Knechten Sauls. Kapitel 18, Vers 30. Die Obersten der Philister zogen aus, und es geschah, so oft sie auszogen, hatte David mehr Erfolg als alle Knechte Sauls, und sein Name wurde sehr berühmt. Die Salbung befähigte ihn dazu, Erfolg zu haben. Die Dinge gelangen ihm, was er anfasste, was er tat, gelang ihm. Genauso war es auch bei Saul gewesen am Anfang. Was hatte Samuel gesagt? Wenn diese Zeichen bei dir eintreffen, dann gehe hin, der Herr wird das Werk deiner Hände segnen. Was du anfasst, wird dir gelingen. Die Salbung Gottes ist dazu da, uns erfolgreich zu machen in den natürlichen Dingen, nicht nur in den geistlichen Dingen. Du wirst ein besserer Mitarbeiter deiner Firma werden. Du wirst ein besserer Ehemann werden. Du wirst ein besserer Vater werden, wenn du die Salbung wirken lässt für dich in diesem Bereich. Und das sollten wir tun, denn in diesem Rahmen üben wir diese Dinge ein. David hat nie versucht, irgendeine Stufe zu überspringen. David hat nie gesagt, ich bin gesalbt, Samuel höchstpersönlich hat sein Ölhorn über mir ausgekippt, jetzt muss es aber ein bisschen schnell gehen. Jetzt will ich endlich regieren. Jetzt will ich endlich auf den Thron. Nein, er ist all das durchgegangen, was nötig war oder was von Gott gesetzt war, bis er schließlich dazu kam, zu regieren. F. Die Salbung macht beziehungsfähig. Damit kommen wir zum Schluss. Kapitel 18, die Verse 1 und 3. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Der Sohn von Saul, Jonathan, war anwesend, hörte David reden und seine Seele verband sich mit ihm. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Die Salbung machte David liebenswert. Nun, es ist nicht so, dass David nicht auch vorher schon ein lieber Kerl war, ein guter Freund sein konnte. Aber hier sehen wir etwas Übernatürliches stattfinden. Diese Beziehung zwischen David und Jonathan rettete ihm das Leben. Diese Beziehung blieb ewig bestehen. Diese Beziehung erstreckte sich dann auch auf den Sohn von Jonathan, der in irgendeinem Krieg versehrt worden war und den er dann später an den Hof holte. Mephibosheth oder wie der hieß. Die Salbung machte David beziehungsfähig, könnte man sagen. Versetzte ihn in die Lage dazu, einen Bund einzugehen. Und ich möchte damit heute Abend schließen. Und ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen, nämlich, dass die Salbung uns beziehungsfähiger machen möchte. Da haben wir alle Not. Da haben wir alle einen Mangel. In unserer Zeit, in unserem Land. Ist es nicht so? Wir müssen beziehungsfähiger werden. Und wir können das üben mit Kommunikationskursen oder was auch immer, aber die Salbung wird ihren Teil dazu tun, uns in einer übernatürlichen Weise beziehungsfähig zu machen, sodass wir einen Bund miteinander schließen können. Ich glaube, viele Menschen, das ist Etwas, was vielen heute abgeht, jegliches Verständnis für das, was ein Bund ist. Eine heilige, ernsthafte, unantastbare Beziehung zu einem anderen Menschen oder zu Gott. Was sagt Paulus im Römerbrief über die gefallene Menschheit? Kein Bund ist ihnen heilig. Sie sind Bundbrüchige, nennt er sie. Das ist einer der größten Mängel in der heutigen Zeit, dass du dich auf das Wort eines Menschen nicht mehr verlassen kannst. Dass du dich nicht mehr darauf verlassen kannst, wenn dir jemand ewige Freundschaft schwört. Was tun wir dagegen? Wir brauchen die Salbung, denn wir selbst müssen verändert werden, damit wir in der Lage sind, solche Beziehungen einzugehen. Und ich möchte vor dem Herrn sagen heute Abend, ich möchte bereit sein für solche Beziehungen. Ich möchte bereit sein für solche David- und Jonathan-Beziehungen. Möchtet ihr das auch? Die Salbung hat so viele verschiedene Aspekte. Sie tut so viele verschiedene Dinge, aber es wird immer das Werk Gottes getan. Es geht immer darum, dass die Pläne, Ziele und Absichten Gottes zustande kommen können. All das war ein Teil des Planes Gottes mit David. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nichts von all dem verpassen. Diese ganzen wunderbaren Details, die der Heilige Geist in das Wort Gottes hineingelegt hat. Ich bin selbst begeistert über das, was der Herr hier sagt und man kann so vieles rausfinden. Lass uns aufstehen zusammen. Vater, wir danken dir heute Abend für deine Salbung. Na, ich bete, lass mich. Das ist kein Bekenntnis. Ihr dürft gerne innerlich mitbeten, aber ich bete für euch. Ja. Ich bete jetzt noch mit uns. Kanaanäisch für Fortgeschrittene. Vater, wir danken dir für deine Salbung. Wir preisen dich für deinen wunderbaren Heiligen Geist, Vater. Und wir sagen heute Abend, dass dein Geist, deine Salbung, ihr Werk an uns tun soll, Vater. In all diesen Bereichen, die wir gesehen haben heute Abend, wo Veränderung möglich ist, wo Dinge anders werden können, wo wir eine neue Perspektive bekommen können, Vater, wo wir neu reden können, in einer anderen Weise reden können, wo wir uns selbst und andere ermutigen können, Vater, wo wir anders handeln können, so wie David es dann konnte, Dinge im Namen des Herrn zu tun. Vater, ich bitte dich, dass wir eintreten in diese Entwicklung, die nur durch die Salbung möglich ist. Danke, Vater, dass die Salbung uns auch beziehungsfähiger machen will oder überhaupt erst beziehungsfähig, dass wir in der Lage sind, tiefe, echte, dauerhafte Beziehungen einzugehen. Halleluja. Denn das ist es, was du für deinen Leib, für deine Gemeinde geplant hast in dieser Zeit. Halleluja. Amen. Amen. Amen.